So soll es im Leben des einzelnen Menschen sein, dass niemand Jesus Christus, den er als seinen Erlöser erkannt hat, wieder loslässt. Aber dazu ist es notwendig, dass das Wort Gottes auch unsere Herzen erreicht und in dem Herzen Wurzeln schlägt. Der Predigttext zum heutigen Sonntag steht in Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Und da geht es um das Gleichnis des Sämanns, der guten Samen ausstreut, aber doch der Same nicht immer in ein gutes Herz fällt. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu Jesus eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf ein gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als Jesus das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er sprach, euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Dieses Gleichnis, das Jesus Christus, der Sohn Gottes, hier den Menschen vorlegte, folgte auf die Erfahrung hin, die er mit frommen Leuten machte, die ihn zum Essen einluden. Denn es steht in den Abschnitten davor, dass Jesus im Haus des Pharisäers Simon eingeladen war. Natürlich wollte er religiöse Gespräche, so wie viele Menschen, führen, um einfach deutlich zu machen, wie gut man ist. Aber da kam eine Frau, die eine Sehnsucht hatte nach Frieden und Vergebung der Schuld, trat von hinten an Jesus heran, benetzte seine Füße mit Tränen, salbte sie, trocknete mit ihren Haaren die Füße ab. Und da regte sich der Fromme auf und sagte, wenn doch Jesus ein Prophet wäre, wüsste er doch, was das für eine Frau ist und würde sich nicht von ihr anfassen lassen. Er würde ihr aus dem Wege gehen. Und dann kam ja die Rede Jesu, oh Simon, was hast du bloß für ein Herz? Schau mal, diese Frau, die hat das getan, was du mir nicht getan hast. Du hast mir nicht die Füße gewaschen. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Aber sie hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen, hat die Füße geküsst, hat sie gesalbt, mit ihrem Haar getrocknet. Sie hat Liebe bewiesen und sie soll auch Vergebung der Sünden und Liebe erfahren. Du aber hast es nicht. Du hast zwar fromm geredet, aber dein Wesen sprach eine andere Sprache. Darum dieses Gleichnis von dem ausgestreuten Worte Gottes, das auf unterschiedliche Herzen fällt. Das Wichtigste ist das gute Land. Da, wo das Wort Gottes gerne gehört wird und auch beherzigt wird. Das ist die Botschaft, die Jesus hier geben wollte. Aber es ist insgesamt nicht nur für die Einzelnen, sondern auch für alle Menschen die Botschaft, die Gott in seinem Sohn in diese Welt tragen wollte. Es ist das himmlische Angebot zur Erlösung für alle. Denn Gott, der Schöpfer aller Dinge, hat kein Wohlgefallen daran, dass jemand an dem ewigen Heil vorbeigeht. Alle sollen gerettet werden. Alle sollen aus ihrer Sündennot, ihrer Traurigkeit herausgezogen werden und in die Freude des ewigen Lebens hineingebracht werden. Allerdings kann das ja kein Mensch selber tun. Er braucht die Hilfe Gottes. Manche klagen ja auch darüber, so war es im Alten Bund schon, dass die Väter schuld sind an der Situation der Söhne und der Töchter. Und da sagt Gott, nein, nein, kein Kind geht verloren, weil der Vater gesündigt hat. Und kein Vater kann sich entschuldigen, dass er an Gott nicht glauben konnte, weil seine Kinder so missraten sind. Ein jeder wird beurteilt nach seiner eigenen Schuld. Die Kinder können zu Gott kommen, die Väter können zu Gott kommen, die Mütter, jeder Einzelne. Denn Gott bietet jedem Einzelnen das Heil in Ewigkeit an. Das Heil der Seele, was für den einzelnen Menschen heute beginnen kann. Er bietet es an und sagt, beruf dich nicht auf einen anderen Menschen wegen deines Zustandes. Macht man ja gerne, nicht? Man entschuldigt ja sein eigenes Wesen immer gerne an den anderen, weil der und die so sind. Deswegen musste ich so und so handeln und sein. Gott sagt, nein, das erkenne ich nicht an. Du hast mein Wort für dich persönlich und du kannst es annehmen. Jesus Christus stellt sich hier vor als der Sämann, der guten Samen das Wort Gottes ausstreut. Und das Wort nämlich des Gottes, der Geist ist, unter den Menschen, die Fleisch sind, die errettet werden sollen. Jesus Christus, von ihm lesen wir, er ist das Fleisch gewordene Wort. Er ist die Präsenz des Wortes Gottes unter den Menschen geworden. Und er spendete diese Einladung des himmlischen Vaters für jeden einzelnen Menschen, zu Gott kommen zu dürfen. Diese Worte sollen wir hören und beherzigen, empfangen in einem guten Herzen und Frucht bringen lassen. Was waren denn das für Worte, die da ausgestreut worden sind durch das Evangelium? Zum einen war es das Wort über die Unvollkommenheit des Menschen. Welcher Mensch will schon gerne wissen, dass er viele Fehler hat? Mehr als Haare auf dem Kopf. Wer will es schon wissen? Jeder Mensch hält sich doch für besser als der andere. Ich habe zwar auch einige Fehler, aber der andere hat mehr. Es war aber das Wort Gottes, du bist fehlerhaft von Kopf bis Fuß. Du bist unvollkommen. Du kannst dich nicht selber erlösen. Darum sprach Jesus ja auch im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, tut Buße. Du bist unvollkommen. Du bist sündhaft. In allen Bereichen deines Lebens, es gibt nicht einen einzigen Punkt in deinem Leben, der eventuell gut sein könnte. Auf allen Gebieten, du Mensch, hast du versagt. Das ist das Erste, was Jesus in diese Welt trug. Schon im Psalmwort Psalm 14 steht, sie sind ja alle abgewichen. Sie sind alle untüchtig geworden. Ach, das geht mir oftmals so durchs Herz. Ja, Herr, nichts habe ich zu bringen, überhaupt nichts. Alles, Herr, bist du. Gott sagt in diesem Wort, du brauchst Hilfe. Hast du das schon bemerkt? Du brauchst Hilfe. Nicht der andere allein. Du brauchst Hilfe. Ich brauche Hilfe. Das ist das erste Wort, was Jesus in diese Welt trug. Ein anderes Wort, Samenkorn, was er ausstreute, war, du bist erlösungsbedürftig und du musst die Notwendigkeit zu deiner Erlösung erkennen. So sprach Jesus ja auch zu Nikodemus, diesem frommen Mann. Nikodemus, du musst erlöst werden, weißt du das? Es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird, sonst kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Du kannst so fromm sein, wie du willst, aber das nützt dir nicht. Du musst erlöst werden. Das ist das Wort der Erkenntnis, was Jesus auch weitergab in diese Menschheit, in diese Welt. Und ein drittes Samenkorn, was er ausstreute, das war das Wort von dem Erlöser. Wenn du erkannt hast, dass du erlösungsbedürftig bist, dann erkenne auch, dass ein Erlöser da ist. So wie es der Herr sagte in Matthäus 20, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Das Wort von dem Erlöser. Er ist da. Denn wer den Sohn sieht, so sprach Jesus auch und glaubt an ihn, der hat das ewige Leben und den werde ich auferwecken am jüngsten Tag. Der Erlöser ist auch da. Das kann uns auch heute Morgen ganz neu in die Frage ziehen, warum nutzen wir nicht die persönliche Erlösung, wenn der Erlöser da ist? Warum quälen wir uns durch die Zeit mit unseren Gedanken und Situationen, die uns nach unten ziehen? Jesus streut das Samenkorn aus. Der Erlöser ist doch da. Du brauchst mich, wollte er sagen. Und das vierte Samenkorn ist das Wort von der Erlösung selbst. Das Wort vom Kreuz, so konnte es der Apostel Paulus sagen, ist zwar denen, die nicht darauf eingehen, auf die Worte Gottes, eine Torheit, aber uns, die wir glauben und selig werden, ist es eine Kraft Gottes, das Wort vom Kreuz. Da findet die Erlösung statt. Dort bezahlte das Lamm Gottes, Jesus Christus, alle Schulden der Menschen. Das ist auch ein Wort, was Jesus ausstreute als der Sämann. Die wahre Erlösung, sie kommt für euch, wenn ihr daran glaubt. Und ein fünftes Samenkorn, das der Sämann ausstreute, ist das Wort von der Folge der Erlösung. Eintritt in das Leben mit Gott. In Johannes 16 sprach der Herr, wer mich liebt, der wird von meinem Vater auch geliebt. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ich werde die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Ich werde ihn führen und leiten. Das ist das Wort von der Gemeinschaft mit Gott. Die Frage können wir uns ja auch stellen. Werde ich geleitet vom Herrn? Bin ich schon in der Folge des Erlöstseins? Werde ich täglich durch seinen Geist geführt und geleitet? Oder was leitet mich? Was führt mich? Was bewegt mich? Jesus Christus wollte sagen, ich bin dein lebenswertes Leben. Wenn du ein lebenswertes Leben suchst, dann brauchst du mich. Nichts anderes. Und ein sechstes Samenkorn, Wort Gottes, was ausgestreut wurde, ist der Hinweis auf die Wiederkunft des Erlösers, des Messias. Auf seine Wiederkunft, wo er all die, die an ihn glauben, zu sich zieht in sein Reich. Ja, alle Menschen werden ihn sehen, wenn er wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit. Und das siebte Samenkorn ist das Wort von der Herrlichkeit danach. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann werde ich wiederkommen und euch dahin nehmen, wo ich bin. Ich werde nicht nur von euch gesehen werden, wenn ich komme, sondern ich führe euch ein in die himmlische Herrlichkeit. Der Sämann streute dieses Wort der Hoffnung unter den Menschen aus. Zugleich wollte der Herr sagen, du brauchst mich, wenn du Leben in Ewigkeit haben willst. Du brauchst mich, du brauchst nichts anderes. Du brauchst mich. Das ist die Predigt, die Botschaft, die damit verbunden war. Allerdings zeigte der Herr auch auf, wie die Herzen der Menschen bestellt sind. Sie hören diese Botschaften. Sie kriegen das irgendwie mit, aber sie sind unterschiedlich aufnahmefähig. Dieses Wort nach dem Willen und der Liebe Gottes soll ja auf einen guten Herzensacker fallen, damit daraus auch eine geistlich gute Frucht erwächst. Aber nicht überall ist es der Fall. Bei dem ersten Herzensacker sah es sehr schlecht aus. All diese guten Worte fielen da hinauf, fielen auf diesen Acker. Dieser Acker wurde ja nicht missachtet, aber er war ganz, ganz fest. Er war wie ein Weg festgetreten. Das menschliche Herz war hart geworden, nicht mehr empfänglich für das tiefer wirkende Wort Gottes. Man hat zugemacht. Warum? Weil man schlechte Erfahrungen mit anderen gemacht hat. Mit dem rede ich nicht mehr, das sage ich nicht mehr, ich öffne mich nicht mehr, bin enttäuscht worden und vieles andere mehr. Ein Acker, der festgetreten ist. Man versucht sich nur noch selbst irgendwie zu behandeln und in ein lebenswertes Leben zu bringen. Man lässt niemand mehr ran, auch Gott nicht mehr. Obwohl er redet und diesen guten Samen ausstreut und sagt, das will ich dir alles zusprechen. Aber du musst dein Herz aufmachen. Und was passierte mit diesem Herzensacker? Der Same lag obendrauf, konnte nicht in die Erde dringen. Und Jesus sagte, der Teufel kommt und nimmt dir das alles weg, dass du auch ja nicht mehr daran denkst, was ich dir gesagt habe. Du wirst dich nicht mehr daran erinnern können. Im Alltag, du wirst dich mit allen anderen Dingen beschäftigen, bloß nicht mehr mit dem Wort Gottes, weil dein Herz verschlossen ist. Der Teufel nimmt dir alles weg. Du kriegst keinen Trost. Und dann gibt es ja auch diesen zweiten Acker. Da sind viele felsige Brocken drin. Zwischendrin ein wenig Erde, ein wenig Boden, in das das Samenkorn fallen kann. Hier ist zwar das Herz offen für eine gewisse Rede Gottes, manchmal vielleicht sogar für viel Reden Gottes. Und man sagt ja dazu, ja, ja, ja. Aber dann kommt der Zweifel im Alltag. der Zweifel und die Anfechtung und dann ist alles wie weggeblasen. Das Wort wurzelt nicht in uns. Man hört es und geht, wie es Jakobus sagt, so weg, wenn man in einen Spiegel geguckt hat und weiß nachher gar nicht mehr, wie man ausgesehen hat, muss man wieder hingehen, reingucken. Man vergisst es. Man erinnert sich nicht im Alltag daran, was man gelesen hat, was man aufgenommen hat. Und die Schwierigkeiten des Alltags sind so groß, dass man abgelenkt ist von dem guten Wort Gottes. Und so bringt man also keine Frucht. Das gute Wort Gottes bringt nichts Gutes hervor, weil das Herz nicht tief genug geöffnet ist. Bei dem dritten Herzensacker, da war wohl ein guter Boden, aber zugleich auch viele Dornen. Die wuchsen zum Teil schneller, als der gute Boden das Wort aufnehmen konnte. Da war wohl die Erkenntnis vorhanden, sündhaft zu sein und erlösungsbedürftig. Ja, das bin ich. Ich habe auch den Erlöser erkannt und ich will auch die Erlösung annehmen. Das war da. Aber zugleich waren da auch die Dornen, die Sorgen, die schneller wuchsen als das Wort Gottes in diesem Herzen. Vielleicht kennen wir das auch. Wir rufen vielleicht, danke Herr für dein Wort, Halleluja. Das können viele vielmals rufen. Aber wie sieht es im Alltag aus? Da ist denn von Halleluja nichts mehr zu sehen. Das sind die Sorgen und sie werden hier beschrieben, Sorgen mit den Lebensumständen, materieller Reichtum, Selbsterhaltungstrieb, den Wunsch nach weltlichem Genuss. Gott ja, aber die Welt auch. Aber diese Dornen machen alles zunichte. Sie ersticken das gute Wort. Man kann sich ja persönlich fragen, wie gehe ich im Alltag mit dem Wort Gottes um? Verlasse ich mich immer wieder darauf? Sage ich, Herr, ich habe doch gelesen heute, ich habe doch aufgenommen, es ist so und so und du wirst es auch so machen. Oder überlasse ich mich den Problemen, den Sorgen, der Selbstversorgung? Tausend Sorgen kommen dann leicht auf und gängeln unser Leben. Die Stimme Gottes in Jesus Christus dringt nicht mehr durch. Manchmal im seelsorgerlichen Gespräch halte ich dem Einzelnen die Verheißungen des Herrn vor. Und die Reaktion, ja, ja, aber, dann kommt der Aberglaube. Aber, es ist doch, ja, was heißt denn aber? Entweder stimmt Gottes Wort oder stimmt nicht. Wenn es stimmt, gibt es kein Aber mehr. Sondern da ist der Sieg Jesu vorhanden. Man lässt manchmal das Wort nicht mehr in der Tiefe zu, setzt seine Gedanken dagegen. Aber Gottes Gedanken sind doch höher als unsere Gedanken. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Wir können nur Ja sagen dazu und kein Aber dagegen setzen. Wir können aber auch nicht den Versuch unternehmen, Gott zu leben und zugleich der Welt. Die Welt wird Gottes Wort in uns ersticken. Aber da gab es doch den vierten Herzensacker, von dem Jesus sprach, das ist ein gutes Land. Ein gutes Land, denn dieses Herz liebt Gott, liebt sein Wort, lässt es als Priorität immer zu, setzt kein Aber dagegen, sondern lässt sich von Gott immer wieder trösten und bedienen. Lässt einfach die Verheißung zu, wie es auch schon durch den Propheten gesagt ist, ich habe dich doch je und je geliebt. Danke, Herr, dann geht's doch gut. Ich habe dich erlöst. Ja, danke, Herr, dann geht's doch gut. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Ja, das will ich auch gerne. Ich gehöre mir nicht mehr selbst. Das ist der gute Herzensacker. Ich gehöre dir. Ich gehöre nicht mehr mir. Das ist eine wunderbare Geborgenheit. Das ist eine wunderbare Verantwortung, die du, Herr, über mein Leben übernommen hast. Diese Menschen bejahen auch diese letzten drei Samenkörner, von denen ich gesprochen habe, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Ja, führe mich und leite, Herr, auf deinen Weg, auf deinen Weg. Und der Herr sagt, ja, ich will dich mit meinen Augen leiten. Diese Herzensmenschen, die ihr Herz so weit öffnen, sie stehen auch in der freudigen Erwartung der Wiederkunft des Herrn. Und sie freuen sich in der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die sie einst schauen werden. Diese bringen Frucht, weil der Acker durch nichts anderes belastet und belästigt wird, als allein vom Worte Gottes bestückt wird. Und aus dem Wort Gottes kann nur gute Frucht entstehen. Da kann nichts Schlechtes hervorkommen. Sie bringen hundertfältig Frucht. Die Frage sieht ja aus, wie ist unser Herz unterdessen gestaltet? Sind da vielleicht wieder Dornen und Disteln gewachsen? Sorgen? Sind da wieder Klamotten, Steine reingekommen, die den Tiefgang verhindern? Wo wir nur noch so einer äußeren Kruste des Lebens Gott die Ehre geben, Halleluja, preis den Herrn, unsere Emotion einfach nur darreichen, aber nicht mehr die Tiefe unseres Herzens und Lebens. Oder ist da unterdessen eine Härtigkeit reingekommen, wo wir gar nicht mehr empfänglich sind für Gottes Wort? Wo wir dann vielleicht die Frage stellen, naja, warum lässt Gott denn das zu? Stimmt denn sein Wort? Ja, wir haben die Verheißung, aber er hilft ja nicht. Ist es vielleicht so weit schon wieder gekommen? Jesus Christus sucht ein offenes Herz. Er sucht die Frucht zu seines Namens Ehre, zu unserer Freude, zu unserem Frieden. Denn diese Frucht ist die Frucht seines Geistes, seines Wirkens. Es ist die Frucht, dass wir alles im Gebet mit unserem Heiland besprechen. Kleines und Großes. Wir reden mit Jesus über unsere Kinder, über unsere Frau, über unseren Mann, über unseren Beruf. Wir reden mit Jesus über alles. Über den Glaubensbruder, über die Glaubensschwester. Damit wir frei sind von den Dingen, die uns belasten wollen. Wir lesen in Gottes Wort. Und wir wollen es nicht einfach mit dem Kopf studieren, sondern wir wollen es zulassen. Verstanden oder nicht verstanden. Wir lassen es einfach zu. Und wir suchen das Gute des Nächsten. Wir können freudig dann beten, Herr, dein Reich komme. Manche haben ja Angst, das zu beten. Es soll ja noch gar nicht kommen. Nein, nein, bloß nicht. Ich will ja noch so bleiben, wie ich bin. Ich will ja noch das Diesseits so genießen. Aber ein einfältiges Herz kann dann beten, dein Reich komme. Und dein Wille geschehe. Dein Wille. So wie im Himmel. Auch auf Erden. Solche Herzen sucht Jesus. Gottes Ziel mit uns ist es, dass er unsere Gesinnung absondern kann von der Gesinnung der Welt. Dass er uns absondern kann für sich. Dass wir ein Zeugnis seiner Gnade sein können. Von dem, was er selbst ins Herz gesenkt hat. Wo wir nicht mehr dazwischenreden. Wo wir nicht mehr unsere Weisheit dazugeben wollen, sondern ihn wirken lassen, ihn sichtbar werden lassen. Das ist Gottes Ziel. Im Epheserbrief hat der Apostel Paulus so es gesagt im ersten Kapitel, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns ja gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Und in dieser Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das hat er getan und das will er erhalten, auch in uns. Die Wiederkunft Jesu ist nahe beigekommen. Wir sehen es auch an den Zeichen der Zeit. Matthäus 24 sprach er, der Herr, von diesen Dingen, die dort alle in Erscheinung treten vor seiner Wiederkunft, die aber doch das nahe Ende bezeichnen. Auch dieses Wunder der Gnade, dass der Überrest Israels gesammelt wird, aus allen Nationen, und dass wir dabei sein dürfen. Gott sucht seine Ehre, seine Frucht in unserem Herzen. Er suchte zuerst die Anbetung in seinem Volk Israel. Sie hörten diese Botschaft. Und die sie annahmen, was taten die? Die beteten für dich. Weißt du das? Die erste Gemeinde betete dann auch für die Heiden, dass sie das auch erkennen. Und Gott rief etliche. Und somit baute sich die Gemeinde aus Juden und Heiden. Und diese Gemeinde, was tut sie? Sie betet auch für das Wachstum der Gemeinde unter den Nationen, betet aber auch für den Überrest, der noch blind ist, von Israel. Dass auch der Überrest erweckt wird. In dieser Reihenfolge geht das Heil, die gute Botschaft Gottes, der Liebe, durch die Welt. Mögen wir doch zu denen gehören, die Jesus Christus von ganzem Herzen lieben, die ihre eigenen Gedanken nicht hinzutun wollen zu Gottes Wegen, sondern die Gott reden lassen, für sich persönlich und auch für den Nächsten. Eine dreifache Frucht soll hervorkommen, einmal die Frucht im Wesen. Das kann so unser ganz persönliches Gebet auch für die Zeit, die vor uns liegt, sein. Herr, ich will, dass diese Frucht entsteht in meinem Wesen. Wie lautet sie? Sie lautet Liebe. Ach, alles, was getan wird, soll in Liebe geschehen. Sie lautet Freude, Dankbarkeit vor Gott für alles, was er gibt. Ein Friedensmeer im Herzen, Stille, Ruhe. Eine Geduld, die so lang ist, wie sie kein Mensch aufbringen kann. Das will ich als Frucht. Ich will die Freundlichkeit haben, die Gott zu mir hat. Ich will die Güte haben, mit der er mir begegnet und auf mich wartet, mich verändern will, und seine Treue, die auch dann noch treu ist, wenn ich nicht treu war. Ich will seine Sanftmut und das aggressive Wesen meines Fleisches ablegen. Und ich will die Besonnenheit, alle Dinge richtig einordnen zu können mit meinem Wesen. Das ist Frucht des Wesens. Aber es gibt auch die Frucht der Tat, die hervorkommen soll. Auch im Galaterbrief Kapitel 6. Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun. An jedermann. Allermeist aber an der Glaubensgenossen. Und da fängt es der doch an. Ach, stimmt es, dass wir wirklich den Glaubensgeschwistern Gutes tun? Ist es nicht manchmal so, dass wir ihnen auf den Füßen stehen? Lasst uns Gutes tun. Das ist die Frucht in der Tat. Und dann die Frucht im Bekenntnis. Hebräer 13, 15. Lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Frucht auf der Ebene des Wesens, der Tat und des Bekenntnisses. Jesus kommt bald wieder. In einem kurzen Artikel einer Statistik ist Folgendes zu lesen, was ja nicht so sein muss, aber es kann ja doch zur Freude beitragen im Blick auf die Wiederkunft des Herrn. Der Missionsbefehl kann, so heißt es hier, im Jahr 2020 erfüllt sein. Bis zum Jahr 2020 kann der Missionsauftrag Jesu insofern erfüllt sein und das Evangelium allen Völkern gebracht sein. Das geht aus Berechnungen des US-amerikanischen Zentrums für Weltmission hervor. Die Worte, die Jesus seinen Nachfolgern am Ende seines Wirkens mit auf den Weg gegeben hat, sind ja eine umfassende Beauftragung von großer Ernsthaftigkeit. Darum geht hin, lehret alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es handelt sich hier nicht um eine Empfehlung, die Jesus gibt, eine Kann-Anweisung, sondern um einen klaren Auftrag, einen Befehl. Wie Forschungsdirektor David Taylor dem Informationsdienst Assist mitteilte, gibt es weltweit noch etwa 1600 Volksgruppen, zu denen die christliche Botschaft noch nicht vorgedrungen ist. Jedes Jahr erreichten Missionsmitarbeiter etwa 300 ethnische Gruppen neu mit dem Evangelium. Wenn diese Entwicklung anhalte, könnten Christen zum ersten Mal davon ausgehen, dass der Missionsbefehl zu ihren Lebzeiten erfüllt werde in 2020. Man sei diesem Ziel heute näher als in jeder vorhergehenden Generation. Die Erfüllung des Missionsbefehls ist der Bibel zufolge eine Voraussetzung für die Wiederkunft Jesu Christi auf die Erde. Vielleicht 2020. Aber wir wünschten ja, dass der Herr noch viel früher käme. Wir sind also aufgerufen, unser Herz weit zu öffnen und Gott den Redenden und Bestimmenden sein zu lassen. Denn er hat gesagt, du bist mein. Amen.